Ja, vielen Dank Hans Helmut für die Einladung und die freundliche Einführung. Ich muss gestehen, dass ich das Interesse für Dewey's Wahrheitstheorie entwickelt habe in einem Projekt, in dem es um die Fortsetzbarkeit der Aufklärung geht. Und ich habe mich entschieden, Ihnen heute nicht nur das Dewey'sche Verständnis von Wahrheit vorzustellen, sondern auch den Kontext, in dem ich den Dewey verwende, sodass es weniger ein Dewey-philologischer Vortrag wird, als vielmehr eine Dewey-Anwendung, was die Bedeutung des Wahrheitsbegriffes im Verhältnis von philosophischer Entwicklung und Kulturentwicklung angeht. Aber ich hoffe, es trifft trotzdem auf Ihr Interesse. Manchmal leiden Menschen an Widersprüchen. So mag jemand einem Beruf nachgehen, in dem er oder sie vor allem danach zu streben hat, Geld unabhängig von einem konkreten Nutzen zu vermehren, etwa in der Finanzwirtschaft. Die Person interessiert sich jedoch vielleicht gar nicht für Geld, möchte lieber einen Roman schreiben oder Bilder malen. Sie mag nicht gleich verstehen, was eigentlich ihr Problem ist. Vielleicht bedarf sie therapeutischer Hilfe, um einzusehen, dass es einen Widerspruch in ihrem Leben gibt. Dass das, was sie tut, im Widerspruch zu dem steht, was sie sich unter ihrem Leben als einem guten Leben vorgestellt hat. Menschen können aber auch daran leiden, dass etwas verschwiegen oder vertuscht wird, was sie selbst für äußerst wichtig und öffentlich aufgeklärt sehen wollen. Vielleicht sind Verwandte von ihnen verschwunden oder umgekommen, doch es ist nie darüber gesprochen, nie ein öffentliches Verfahren eröffnet worden. Die Menschen können sich damit abgefunden haben, dass nach vielen Jahren, seit ihre Angehörigen nicht mehr aufgetaucht sind, diese auch nicht zurückzubringen sein werden. Sie verstehen deshalb nicht, woran sie eigentlich, obwohl sie schon resigniert haben, noch leiden. Erst die Idee, öffentliche Veranstaltungen ins Leben zu rufen, auf denen sie darüber berichten können, was geschehen ist, macht ihnen klar, was ihr Problem eigentlich war. In einigen Ländern sind deshalb sogenannte Wahrheitskommissionen eingerichtet worden, die entsprechend erleichternde Konsequenzen gehabt haben. In diesem Zusammenhang wird seit 1987 in internationalen Gremien wie der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und den Vereinten Nationen von einem Recht auf Wahrheit als einem Menschenrecht gesprochen. Menschen können auch darunter leiden, dass die ihnen am nächsten stehenden Person etwas verleugnen, was für sie selbst sehr dringlich ist, dass das Gegenteil von dem gesagt wird, was der Fall ist. So leidet beispielsweise Iwan Ilitsch in der nach ihm benannten Erzählung von Tolstoi nicht nur, weil ihm in Kürze der Tod bevorsteht. Nach einer Weile wird ihm vielmehr klar, dass mindestens ebenso schlimm wie sein drohender Tod für ihn das Verhalten der Angehörigen ist. Diese meinen vielleicht ihn, sich selbst oder beide zu schonen, wenn sie Ilitsch als einen normalen Kranken, der wieder gesund werden wird, behandeln und so tun, als habe er nichts Ernstes. Tatsächlich erscheint ihm dieses unwahrhaftige Verhalten, das es ihm unmöglich macht, mit seinen Angehörigen über das zu sprechen, wovor er sich fürchtet, als eine besondere Grausamkeit. In diesen Beispielen leiden Menschen an Unwahrhaftigkeiten. Das wird ihnen erst nach einer Weile klar. Zwischen dem Auftreten des Leidens und dem Klarwerden über dessen Ursache findet ein Aufklärungsprozess statt. Mindestens ebenso häufig scheinen Menschen an der Wahrheit zu leiden und zu versuchen, sich mit einer sogenannten Lebenslüge als einer Konstruktion, die die unliebsamen Tatsachen verbirgt, vor ihr zu schützen. Ibsen war ein Meister in der Darstellung solcher Lebenslügen, etwa in Ein Puppenheim, in dem Nora an einer solchen leidet. Ibsen hat auch die katastrophalen Folgen dargestellt, die eintreten können, wenn diese Konstrukte von einem vermeintlichen Liebhaber der Wahrheit eingerissen werden, wie es etwa in der Wildente am Beispiel des Aufklärers Greger vorführt, der das Leben Hilmars zerstört. Wir bewundern meist Menschen, die unangenehmen Tatsachen wahrhaftig ins Auge schauen können, etwa einer tödlichen Krankheit, und nicht auf Lebenslügen angewiesen sind. Solche Bewunderung ist ein Indiz dafür, dass diese Fähigkeit, schwierige Wahrheiten zu ertragen, relativ selten ist. Man kann das Leiden an Unwahrhaftigkeiten in diesen genannten Beispielen mit klassischen philosophischen Konzeptionen der Wahrheit in Zusammenhang bringen. Mit der Kohärenztheorie der Wahrheit, die unter anderem auf die Vermeidung von Widersprüchen abzielt, im ersten Fall. Mit der apophantischen Wahrheitstheorie, die Wahrheit als ein Geschehen des offen zutagetretens begreifen will, im zweiten Beispiel bei der Wahrheitskommission. Und mit der Korrespondenztheorie der Wahrheit, die darauf besteht, dass die Repräsentation von etwas mit dem Repräsentierten irgendwie übereinstimmt, bei Iwan Ilitsch. Philosophen mögen nun sagen, dass Zusammenhänge zwischen ihren Theorien der Wahrheit und diesen Beispielen rein äußerlich sind, denn philosophischen Wahrheitstheorien geht es ja vor allem um wissenschaftliche Wahrheiten, die sich in Aussagezusammenhängen ausdrücken, die widerspruchsfrei die Wahrheit offenbarend oder den Tatsachen entsprechend sein sollten. Die Beispiele sollen hier aber nicht dazu dienen, klassische Wahrheitstheorien zu illustrieren. Vielmehr findet man, wie der norwegische Philosoph Arne Næss gezeigt hat, wenn man empirisch untersucht, was Menschen, die keine Philosophinnen und Philosophen sind, fragt, was sie denn unter Wahrheit verstehen, Auskünfte, die in die Richtung der ganzen Vielfalt der klassischen Wahrheitstheorien gehen und Wahrheit immer positiv bewerten. Næss bringt das zu der Diagnose, dass die betreffenden philosophischen Theorien im Grunde Vereinseitigungen eines komplexen alltäglichen Wahrheitsverständnisses darstellen. Die Bedeutung dieses Verständnisses im Alltagsleben belegt, dass viele Menschen unabhängig von wissenschaftlichen Aussagezusammenhängen unter Unwahrhaftigkeit leiden und nach Wahrheit streben, weil sie sich von der Wahrheit eine Verbesserung ihres Lebens erhoffen. Nun ist Leiden etwas Wirkliches. Es ist schwer zu behaupten, dass jemand sich irrt oder eigentlich nicht leidet, der das Gefühl hat zu leiden. Wenn es aber Leiden gibt und wenn es Leiden an Unwahrheiten gibt, dann muss es auch Wahrheiten geben. Es muss Wahrheiten in diesem Fall nicht geben, weil jedes Leiden notwendig eine Linderung erfahren muss. Aber die Verwendung des Begriffs Unwahrheit hat nur dann einen Sinn, wenn es auch einen sinnvollen Gebrauch des Wortes Wahrheit gibt. Denn die Verwendung des Wortes Unwahrheit bezeichnet ja die Abwesenheit von etwas. Auf den ersten Blick scheint es vielleicht möglich, dass es sich mit der Unwahrheit wie mit der Gottlosigkeit verhält. Menschen mögen beides beklagen und vielleicht gibt es weder Gott noch die Wahrheit. Doch erstens kann man nicht von Gottlosigkeit und Unwahrheit sprechen, wenn man niemals zumindest angenommen hat, dass es einen Gott oder die Wahrheit gibt. Und zweitens sind die Verhältnisse bei Gottlosigkeit und Unwahrheit nur scheinbar parallel. In Wirklichkeit ist es ja so, dass sich Menschen tatsächlich dadurch besser fühlen, ihr Leid wirklich gemindert wird, indem sie Widersprüche aus ihrem Leben entfernen oder diese auflösen, wenn sie Wahrheitskommissionen bilden und über das sprechen, was im Verborgenen geschehen ist und sich den Tatsachen entsprechend verhalten. Deshalb gibt es auch tatsächlich Wahrheiten in diesem existenziellen Sinne. Solche Wahrheiten müssen freilich nicht in einer philosophischen Wahrheitstheorie manifest sein. Vielmehr ist es auch möglich, dass die Wahrheit einfach das ist, was sich einstellt, wenn Widersprüche, Verstellungen und ein Mangel an Entsprechungen aufgehoben werden. Aristoteles hatte ja bekanntlich auch keine Theorie der Willensfreiheit, sehr wohl aber ein Verständnis von Unfreiwilligkeit. Der Kapitän wirft die Ladung des Schiffes bei Sturm zu dessen Entlastung unfreiwillig über Bord. Der Sturm zwingt ihn dazu. Er stellt aber freiwillig einen bestimmten Steuermann an, denn niemand zwingt ihn, den einen anzustellen und den anderen nicht. Freiwilligkeit ist hier die Abwesenheit von äußerem Zwang. Wie ein freier Wille innerhalb einer vermeintlich determinierten Natur operiert, wird von Aristoteles nicht diskutiert, weil die Unterscheidung zwischen einer äußerlich determinierten Natur und einer freien Innerlichkeit für ihn gar nicht existiert. Entsprechend könnte man Wahrheit als die Abwesenheit der verschiedenen Formen von Unwahrhaftigkeit definieren. Doch auch dann bliebe sie etwas, was Menschen nicht nur anstreben, sondern mit unterschiedlichen Praktiken tatsächlich erreichen. Nennen wir diese Praktiken Wahrheitspraktiken. Eine Wahrheitspraktik ist eine Suchbewegung, die dann, wenn sie erfolgreich abgeschlossen wird, die Wahrheit von etwas findet. Das wahre Leben ohne Widersprüche, die Offenbarung der Wahrheit über etwas in der Vergangenheit Geschehenes oder die Übereinstimmung zwischen dem, was der Fall ist und getan wird, und dem, was gesagt wird. Dieser Gedanke schließt an das an, was John Dewey Inquiry genannt hat und was für das pragmatistische Wahrheitsverständnis zentral ist. Wahrheit ist für den Pragmatismus nicht das, was nützlich ist, wie Max Scheler behauptet hat, sondern das, was am Ende einer Inquiry steht, am Ende einer Untersuchung, die Zweifel ausräumt, Widersprüche beseitigt, Zusammenhanglosigkeiten klärt, Entsprechungen ans Licht bringt oder was auch immer. Solche Suchbewegungen gibt es im Alltag und in der Wissenschaft. Auch wenn der Begriff der Inquiry, der Untersuchung im juristisch-kriminologischen und im wissenschaftlichen Bereich angewandt wird, gibt es das Phänomen der Suche überall im menschlichen Leben. In der Wissenschaft mag man nicht davon sprechen, dass man an Widersprüchlichkeiten, Zusammenhanglosigkeiten und Ähnlichem leidet. Dort stellen sie ein Problem dar, das zu lösen ist. Dass man nicht weiß, wie die Quantentheorie mit der Gravitationstheorie zusammenhängt, ist ein Problem für die Physik. Man nimmt an, dass sie irgendwie miteinander zusammenhängen müssen. Dass es eine negative und eine positive elektrische und magnetische Kraft gibt, aber keine Gegenkraft zur Gravitation gefunden werden konnte, war für Schelling ein Problem, weil er meinte, dass es Entsprechungen der Polarität bei allen Kraftphänomenen geben müsse. Deshalb postulierte er neben der Attraktionskraft eine Repulsionskraft, die vielleicht in der dunklen Materie heute auch empirisch auffindbar ist. Dass die Annahme eines bei Verbrennungen frei werdenden Wärmestoffs in Widerspruch steht zu der Tatsache, dass Verbrennungsprodukte schwerer sind als der Ausgangsstoff, führte dazu, dass die Stahlsche Phlogistontheorie durch die Oxidationstheorie der Verbrennung ersetzt wurde und so weiter. Wahrheitspraktiken als Verfahren der Auflösung von Widersprüchen, Zusammenhanglosigkeiten und mangelnden Entsprechungsverhältnissen gibt es nicht nur im existenziell alltäglichen Sinne und der Wissenschaft, sondern, und das ist für Dewey besonders wichtig, auch in professionellen Kontexten. Lebensmittelchemiker wenden den Lackmustest an, um zu entscheiden, ob es wahr ist, dass ein bestimmtes Getränk Säure enthält oder dies nicht der Fall ist. Pathologen folgen bestimmten Praktiken, um herauszufinden, ob es wahr ist, dass jemand an Krebs leidet, beispielsweise indem sie die Biopsie eines Tumors unter dem Mikroskop untersuchen. Eine Kriminologin folgt einer bestimmten Praxis, wenn sie herausfinden will, ob es wahr ist, dass ein Projektil, das im Körper einer getöteten Person gefunden wurde, aus einer Waffe abgefeuert worden ist, deren Besitzer man des Mordes anklagt. Ein Journalist folgt einer bestimmten Praxis, um herauszufinden, ob an einem Gerücht etwas dran ist, ob es der Wahrheit entspricht, etwa indem er zwei unabhängige Quellen daraufhin befragt, ob sie Kenntnis von dem im Gerücht geschilderten Sachverhalt haben und ihn bestätigen können und so weiter. Diese professionellen Wahrheitspraktiken sind ebenfalls als Suchbewegungen beschreibbar. Die Chemikerin sucht nach Säure, der Pathologe nach Krebszellen, die Kriminologin nach Entsprechungen von Schleifspuren auf einem Projektil und Ausbuchtungen in einem Pistolenlauf. Der Journalist sucht nach Konsens zwischen unabhängigen Quellen. All diese Wahrheitspraktiken funktionieren und werden tradiert, weil sie funktionieren. Oder sie werden verändert und verbessert, wenn sie nicht wie erwartet funktionieren. Von ihnen allen gilt, dass sie funktionieren, weil sie sich als einzelne Praktiken bewährt haben und nicht, weil sie mit einer allgemein philosophischen Wahrheitstheorie übereinstimmen würden oder gar durch sie begründet wären. Das sind sie nicht und das müssen sie auch nicht. Der Begriff der Wahrheit ist also einerseits ein umgangssprachlicher Begriff, der, wie die meisten umgangssprachlichen Begriffe auch, in wissenschaftlichen Fachsprachen und professionellen Praktiken eine Rolle spielt und als solcher sowohl auf die Begriffe der Unwahrheit, der Lüge, des Irrtums, der Täuschung und des Betrugs wie auch auf ganz verschiedene Verfahren der professionellen Suche nach Ursachen, Zusammenhängen, Entsprechungen und so weiter bezogen ist. auf Praktiken, deren Erfolg mit dem Begriff der Wahrheit in Zusammenhang gebracht wird. Die negativen Phänomene, in denen es an Wahrheit fehlt oder sie verletzt wird, sind ebenso mannigfaltig wie diese Suchpraktiken. Die Philosophie hat sich in ihrer Diskussion von Wahrheitstheorien jedoch wenig bis gar nicht um das negative Umfeld des Wahrheitsbegriffs und die konkreten Suchpraktiken gekümmert. Das liegt unter anderem daran, dass sie lange Zeit von einer kontemplativen Vorstellung von Erkenntnis ausgegangen ist, die Wahrheit überhaupt nicht mit irgendwelchen Suchbewegungen wie der Pragmatismus verbunden sei. In diesem klassischen Modell der Erkenntnis ist diese nicht das Resultat einer investigativen Praxis, sondern hat mit einem passiven Vernehmen zu tun. Dewey hat dieses Erkenntnismodell ausführlich in seinen Gifford Lectures The Quest for Certainty kritisiert und Richard Rorty hat diese Kritik in seinem Buch Philosophy and the Mirror of Nature erneuert. Solange in der Erkenntnistheorie scharf zwischen Aktivität und Passivität, dem handelnden Geist und einer bloß starr daseienden Außenwelt unterschieden wurde, konnte nach Dewey Wahrheit entweder nur passiv als Botschaft der unwandelbaren Außenwelt durch den Geist vernommen oder sie musste durch den Geist hergestellt, konstruiert werden. Beides entspricht nach Dewey nicht dem, was tatsächlich in Erkenntnispraktiken geschieht. Ein wissenschaftliches Experiment geht auf die Aktivität einer experimentierenden Intelligenz zurück. Aber das Ergebnis des Experimentes ist nicht das Konstrukt dieser experimentierenden Intelligenz, weil in jedem Experiment etwas Ungeplantes geschehen, etwas Neues entdeckt werden kann. Dieses Neue ergibt sich aus der Eigenaktivität der sogenannten Außenwelt und der einzelnen Dinge in ihr, die im Experiment verknüpft werden und interagieren. Die Aktivität des erkennenden Geistes ist dabei nichts Unnatürliches und Außerweltliches, vielmehr ist die Welt der erkannten Dinge für Dewey ebenso aktiv und veränderlich wie der erkennende Geist selbst. Das ist die prozessphilosophische Pointe des Pragmatismus. Erkenntnis ist, wie schon Aristoteles in seiner Wahrnehmungstheorie gesehen hat, das Zusammenspiel von zwei Aktivitäten. Deshalb ist jede Erkenntnis eine Praxis, aber keine, in der Beliebiges konstruiert würde, sondern eine, in der sich die Aktivität des Erkennenden und des Erkannten so miteinander verschränken lassen, dass sie als eine gemeinsame Aktivität in die Zukunft projizierbar sind. Nichts anderes bedeutet Vorhersagbarkeit und technische Anwendbarkeit. Beides ist gegeben, wenn menschliche und nichtmenschliche Aktivitäten auf antizipierbare Weise miteinander verschränkt werden. Versteht man Erkenntnis auf diese pragmatistische Weise als Kopplung von menschlichen und nichtmenschlichen Aktivitäten, dann kann man freilich das alte philosophische Spiel von Realismus und Idealismus nicht mehr spielen, weil es Erkenntnisprodukte und Wahrheiten als Resultat rein passives Vernehmen so wenig gibt wie als reine Konstrukte. Doch weil die Philosophie bisher tatsächlichen Erkenntnispraktiken in Wissenschaft, Berufsleben und Alltag kaum Aufmerksamkeit geschenkt hat, im Unterschied zum Pragmatismus, kann sie mit der abstrakten Alternative von Hinnehmen der Wirklichkeit und Wahrheit oder ihrer Konstruktion weiterhin operieren. Auch das nicht philosophische positive Verständnis von Wahrheit, des sogenannten Common Sense, wurde außer von Arne Naess in der Philosophie meines Wissens nie empirisch untersucht, sondern lediglich spekulativ skizziert und dann innerhalb der eigenen Interpretation der Wahrheit als Kontrastfolie instrumentalisiert. Philosophen sagen dann, um einmal ihre eigene Praxis zu beleuchten, der sogenannte Mann auf der Straße glaube an die Korrespondenztheorie der Wahrheit, obwohl doch eigentlich die Kohärenztheorie die wahre Theorie sei. Oder er glaube an den direkten Realismus, obwohl die Offenbarungstheorie der Wahrheit oder der Konstruktivismus eigentlich stimmt. Wirkliche Männer oder Frauen auf der Straße werden von Philosophen dabei in der Regel nicht befragt, um solche Behauptungen aufzustellen. Diese philosophischen Argumentationsstrategien sind einerseits verbreitet, andererseits vom Standpunkt der empirischen Sozialforschung, die sehr vorsichtig ist und Untersuchungen anstellt, bevor sie etwas über den Mann auf der Straße behauptet, völlig haltlos. Man kann dieses eben skizzierte philosophische Vorgehen, das außer im Pragmatismus in allen philosophischen Richtungen meines Wissens verbreitet ist, als ein prinzipientheoretisches und nicht empirisches Verfahren bezeichnen. Die Vielfalt der Suchpraktiken und Wahrheitsphänomene in Alltag, Beruf und Wissenschaft sollen dabei auf rein philosophische Prinzipien der Forschung oder der Wahrheit zurückgeführt werden. Erst dann hat man sie vermeintlicherweise verstanden. Es könnte jedoch auch genau umgekehrt sein, dass eine solche Prinzipiensuche in einer allgemeinen Wahrheitstheorie die Phänomene der Wahrheit gerade nicht aufklärt, sondern die pragmatischen Aspekte ihrer Vielfalt verstellt. Pragmatistische Philosophen wie Dewey haben immer wieder den Hinweis auf und das Vorführen der Vielfalt von existierenden Praktiken, dem Postulat von vermeintlichen Prinzipien, aus denen diese Praktiken angeblich abzuleiten und verständlich zu machen sind, gegenübergestellt. Diese pragmatistische Methode sollte man auch beim Thema Wahrheit befolgen, finde ich, statt weiter zu fragen, ob die Wahrheit vernommen oder konstruiert wird, statt das Spielchen zu spielen, wer wohl recht hat, der Realist oder der Idealist. Es hat sich in der philosophischen Theoriegeschichte zur Erkenntnis und Wahrheit ergeben, dass die meisten sich von der sogenannten absoluten Wahrheit als unerschütterlicher Gewissheit, wie sie uns im kartesischen Cogito-Argument als Anspruch begegnet, verabschiedet haben. Auch der Pragmatismus hat dieser Verabschiedung zugestimmt, weil es für John Dewey im kontinuierlichen Fluss der Wirklichkeit, wie für andere Prozessphilosophen auch, letztlich keinen festen Erkenntnisgegenstand gibt. Es ist schwer zu sagen, was für ein Text die kartesischen Meditationen, die die erste Ursprungsgewissheit präsentieren soll, eigentlich sind. Sofern man sie als ein Exerzitium im methodischen Zweifel ansieht, ist ihr existenzieller Charakter nicht allzu ernst. Descartes litt nicht wirklich unter Ungewissheit oder einem Mangel an Wahrheit und suchte dieses Leiden zu lindern. Vielmehr machte er sich die Gedankenfigur des Zweifels zunutze, um vor dem Hintergrund seiner metaphorischen, architektonischen Vorstellung von Wissen als einem Gebäude, für das ein Fundament ausfindig gemacht werden muss, nach diesem Fundament zu suchen. Descartes suchte tatsächlich nach etwas, nach einer Basis allen Wissens und glaubte, sie in der absoluten Selbstgewissheit auch zu finden. Von ihr aus ist eine Konstruktion weiterer Wahrheiten nach ihm möglich. All die Überzeugungen, die er in diesem Zusammenhang aufgeführt hat, haben sich vermutlich als nicht haltbar erwiesen. Es gibt wohl keine absolute Gewissheit und wenn es sie gibt, dann ist sie wahrscheinlich nicht Kriterium für alle Wahrheiten. Auch kann man von der Tatsache des Zweifels nicht darauf schließen, dass ich als denkendes Einzelwesen existiere, sondern nur darauf, wie Lichtenberg betont hat, dass es einen Gedanken gibt, in diesem Fall einen des Zweifels. Und auf keinen Fall scheint meines Erachtens das Wissen einem konstruierten Gebäude vergleichbar, das auf einem unerschütterlichen Fundament aufgebaut sein muss und das ohne ein solches Fundament gar nicht weiterentwickelt werden könnte. Es wäre meines Erachtens besser, und auch hier schließe ich mich Dewey an, das Wissen mit einer Sammlung von Überzeugungen und Praktiken zu vergleichen, mit einem Wunderkabinett und nicht mit einem Gebäude. Mit einer Ansammlung, die sich so verhält, wie sich Gene und Verhaltensweisen in einer Tierpopulation verhalten, in der manches reproduziert wird, anderes nicht. In der in jedem Moment aber der Eindruck vorherrscht, als sei alles sehr gut aufeinander abgestimmt, denn sonst würden die betrachteten Organismen ja nicht überleben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass alles, was Descartes über Evidenz, Wahrheit und mit seiner Gebäudemetapher über das Wissen gedacht hat, nicht stimmt. Vermutlich hat Descartes mit seinem unerschütterlichen Fundament allen Wissens etwas gesucht, was kein Mensch braucht. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Menschen vor und nach Descartes an Unwahrheiten gelitten und nach Wahrheiten gesucht haben, mit und ohne sein Fundament. Das heißt, das lebensweltliche, alltägliche Leiden an Unwahrheiten, wie auch die nicht wissenschaftliche und die wissenschaftliche Suche nach Wahrheit, sind unabhängig von philosophischen Vorstellungen über die Systematik des wissenschaftlichen Wissens und ihrer vermeintlichen Fundierung in absoluter Gewissheit. Das wissenschaftliche und philosophische Streben nach Wissen und Wahrheit mag man als eine Fortsetzung des alltäglichen, nicht wissenschaftlichen und nicht philosophischen Strebens nach Wissen und Wahrheit ansehen. Doch die Schwierigkeiten, die in einer einzelnen Wissenschaft entstehen, beispielsweise in der Mathematik, durch die Einsichten von Kurt Gödel über die Unmöglichkeit, die Widerspruchsfreiheit eines formalen Systems in diesem selbst zu garantieren, oder den philosophischen Zweifel an der Erreichbarkeit absoluter Gewissheit à la Descartes, müssen nicht auf die Alltagspraktiken der Wahrheit zurückwirken. Die Metapher von der Architektonik des Wissens, die Descartes etabliert hat, war, und das wissen Sie alle, ungeheuer folgenreich. Kant hat sie am Schluss seiner Kritik der reinen Vernunft weiter ausgebaut. Dadurch ist bei einigen Philosophinnen und Philosophen ein merkwürdiges Selbstverständnis entstanden. So wie manch ein Jäger, der durch die Wälder streift und ab und an ein Reh oder ein Wildschwein schießt, von sich glaubt, er sei der Erhalter des natürlichen Zusammenhangs, durch den er sich bewegt, weil er die kranken Tiere abschießt und die jungen Bäume vor Verbiss durch Wild schützt, als hätte der Wald auf die Jäger gewartet, um sich zu erhalten. Ebenso glauben manche philosophischen Erkenntnis- und Wahrheitstheoretiker, sie seien die Architekten des menschlichen Wissens, als hätte das menschliche Wissen auf die Philosophie gewartet, damit es sich strukturieren und entwickeln kann. Als dann der erkenntnistheoretische Fundamentalismus und die Idee absoluter Gewissheit und Wahrheit philosophisch aus der Mode kam, erschien diesen Philosophen folgerichtig das ganze menschliche Wissenssystem gefährdet, so wie ein Gebäude Einsturz gefährdet wird, wenn sein Fundament kollabiert. Doch so wenig die Wälder eingehen, wenn menschliche Jäger verschwinden, ebenso wenig ist das menschliche Wissenssystem zusammengebrochen, nachdem die kartesisch-kantische Architekturmetapher und der Gedanke absoluter Gewissheit als Wahrheitskriterium ihren Charme unter den Philosophen eingebüßt haben. Doch wenn das ganze Wissenssystem zusammenstürzt, weil sein Fundament eingebrochen ist, dann, so meinten einige im Anschluss beispielsweise an Nietzsche, gäbe es überhaupt keine Wahrheiten mehr. Dann erwiesen sich alle bisherigen Wahrheiten als Illusionen, in der Luft hängende Interpretationen und Konstruktionen. Solche Katastrophenmeldungen beruhen auf einer fatalen Selbstüberschätzung der kulturellen Relevanz philosophischer Metareflexionen für die Erkenntnis und Wahrheitspraktiken von Menschen. Die Wahrheitssuche der Menschen ging weiter, auch nach der Verabschiedung des erkenntnistheoretischen Fundamentalismus in der Philosophie. Der Lackmustest funktionierte weiter, die Pathologen blickten weiter auf Tumorzellen durch ihre Mikroskope, die Richter entschieden weiterhin aufgrund von Indizien über Schuld und Unschuld von Angeklagten. Nichts von alledem war haltlos geworden. Immer noch wollten Menschen nicht angelogen werden und möglichst mit sich selbst in Denken und Handeln übereinstimmen. Die Wahrheitspraktiken trugen sich selbst, wenn man so sagen will, und haben sich bis heute selbst weitergetragen, sofern sie entsprechend gepflegt wurden, was auch immer in der philosophischen Diskussion über Wahrheit und Gewissheit gesagt wurde. Als Jean-François Lyotard von einem ursprünglich narrativen Wissen sprach, und am Beispiel des Kopernikus mit Hilfe von Adäquations- und Konsenstheorien der Wahrheit das wissenschaftliche Wissen zu rekonstruieren versuchte und behauptete, es habe einen Sinnverlust des Wissens in der Postmoderne durch den Zusammenbruch der großen Metanarrationen für das wissenschaftliche Wissen gegeben, verstärkte er auf einflussreiche Weise die Tendenz der Philosophie, ihre eigene Geschichte mit der Kulturgeschichte überhaupt zu verwechseln. Lyotard geht bei diesen Diagnosen von einer ursprünglichen Einheit von philosophischen Wahrheitstheorien, wissenschaftlichem Wissen und alltäglicher Wahrheitssuche aus. Einer Einheit, die durch sogenannte große Erzählungen zusammengehalten worden sein soll. Doch so etwas hat es als kulturelle Wirklichkeit nie gegeben. Es gab lediglich die philosophische Konstruktion, einer oder sollte man sagen die philosophische Narration über eine ursprüngliche Einheit des Wissens und von damit vermeintlich verknüpften Wahrheitskonzeptionen. Es gab sie vor allem in der Philosophie Hegels, in seiner grandiosen Phänomenologie des Geistes und in seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Denn Hegel war der Großmeister der Verschmelzung von Philosophie und Kulturgeschichte. Als sich die französische Philosophie vom Einfluss Hegels, unter anderem durch Lyotard, zu befreien versuchte, meinte sie sich nicht von einer bestimmten Spielart philosophischer Systematik zu verabschieden, sondern sie sah einen kulturellen Zwangszusammenhang zusammenbrechen. Denn Lyotard betrachtete die großen Erzählungen als Erscheinungsform der Moderne, wie Sie wissen, die eine ursprüngliche Vielfalt von Sprachspielen, Denk- und Lebensformen, wie er im Anschluss an den späten Wittgenstein und in Übereinstimmung mit Paul Feyerabend meinte, unterdrückten. Mit dem Ende der Moderne und der großen Erzählungen war es vorbei mit dieser Unterdrückung, meinte Lyotard. Die Postmoderne erschien aus dieser Perspektive als eine Befreiung der Vielfalt und eine Erneuerung der Möglichkeit des Widerstreits zwischen den Elementen dieser Vielfalt. Nur durch die Beibehaltung der Hegelschen Identifikation der Philosophie mit der Kulturgeschichte wurde es möglich, diese Diagnose zu stellen, dass die große Erzählung überhaupt ihre Glaubwürdigkeit verloren habe. Das war ein Zitat. Doch es ist mit dieser Diagnose der Postmoderne zu Wissen und Wahrheit in der Moderne etwa so wie mit dem Paradies. Wenn es nie einen Zustand menschlicher Unschuld gegeben hat, dann sind die Menschen auch nicht irgendwann auf Abwege und in Sünde geraten, sondern wohl schon immer sowohl einander schädigende wie einander unterstützende Wesen gewesen. Die Redeweise von der großen Erzählung ist ein der Paradiesvorstellung vergleichbarer negativer Ursprungsmythos. Die Moderne schuf in einer Form intellektuellem Imperialismus eine Einheit der Diskurse, die zerfiel, als der Glaube an absolute Gewissheit und letztgültige Wahrheit, die diese Einheit trug, verschwand. In Wirklichkeit gab es das alles, alltägliche, einzelwissenschaftliche und philosophische Wahrheitssuche umspannende und legitimierende Metasystem des narrativen Wissens jedoch gar nicht, sondern nur, aber immerhin, die Hegelsche Philosophie als einen großen Syntheseversuch in seiner Geistphilosophie. Und umgekehrt sind große Erzählungen wie die kantische oder die marxische über die Emanzipation, die Vernunft und das Kapital, die unterschiedliche kulturelle Bereiche betrafen, wenn auch nie alle kulturelle Bereiche, bis heute nicht aus der Geisteswelt verschwunden. Beispielsweise haben die Erzählungen über die Konkurrenz auf dem Markt und die entsprechenden spieltheoretischen Narrative heute eine ähnlich verbreitete, legitimierende Funktion, auch wenn sie nicht in der Philosophie oder Religion als universalen Legitimationsdiskursen beheimatet sind, sondern in den Wirtschaftswissenschaften. Kurz, die Vergangenheit war nicht so einheitlich, wie es uns die Erzählung von der großen Erzählung weismachen will, sondern sie war in der Vielfalt der Wahrheitspraktiken immer schon viel bunter oder, wenn man will, viel postmoderner als behauptet. Das haben diejenigen, die historisch genau hingeschaut haben, auch immer schon gewusst. Und die Gegenwart ist lange nicht so zersplittert, wie es uns manche Diagnostiker nahelegen wollen, sondern von großen Erzählungen wie denen vom alles regulierenden Markt oder vom allgemeinen Vormarsch der Menschenrechte durchzogen. Der Hauptunterschied zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit ist, dass wir die Vielfalt der Phänomene und Theorien in der Gegenwart sehr scharf wahrnehmen, weil wir noch nicht wissen, was sich aus ihr historisch in die Überlieferung wird retten können. Deshalb kommen Gegenwarten ihren Bewohnern notorisch unübersichtlich vor. Aus der Vergangenheit ist dagegen das meiste, was in ihr ehemalige Gegenwart war, verschwunden, in Vergessenheit geraten. Deshalb erscheint sie uns zwangsläufig einfach und einheitlich. Es ist jedoch keine Spezialität der postmodernen Zeitdiagnosen, einen Ursprungszustand zu konstruieren und von dieser Konstruktion aus vermeintliche Brüche oder Vielfalten, je nachdem, wie man die ursprüngliche Einheit bewertet, in der Gegenwart zu diagnostizieren. Heideggers Seinsvergessenheit oder Spenglers Verlust der euklidischen Anschaulichkeit sind vergleichbare Konstruktionen, die die Rezipienten der Lyotardschen Philosophie in den Kulturwissenschaften teilweise auch direkt beerbt haben. Der Gestus der Zeitdiagnose, aus welcher einheitlichen Vergangenheit kommen wir her und warum stehen wir jetzt so dumm in einer unübersichtlichen Gegenwart herum, ist der Gestus der Heideggerschen Philosophie und des Spenglerschen Kulturpessimismus. In seinem berühmten Traktat über das postmoderne Wissen handelt Lyotard jedoch nicht allein vom vermeintlichen Zerfall der großen Meta-Erzählungen und der erneuten Vielfalt der Wissensformen, sondern er identifiziert dort auch die Moderne mit der Aufklärung. Wenn Sender und Empfänger einer Botschaft zu einem Konsens über den Wahrheitswert einer Aussage kommen, weil sie gut begründet ist, dann handeln sie nach Lyotard im Geiste der Erzählung der Aufklärung. Diese Erzählung berichtet davon, dass Menschen in der Wissenschaft nach Wahrheit streben und ein ethisch-politisches Ziel verfolgen, den universellen Frieden und die Emanzipation aus Unfreiheiten. Institutionen des Wissens und des Rechts mussten sich nach Lyotard in der Aufklärung durch diese Meta-Erzählung legitimieren. Wenn die große Meta-Erzählung der Aufklärung wegfällt, dann fällt vermeintlicherweise auch die Legitimation des Strebens nach Wissen, Recht und Emanzipation weg. Was bleibt, sei das Streben nach Stabilisierung von Macht. Auch diese Diagnose kann man anzweifeln. Denn Menschen litten und leiden nicht nur unter Unwahrheiten, unter Unrecht und Grausamkeiten vor und nach dem 17. und 18. Jahrhundert, der Epoche der zweiten Aufklärung nach der sokratischen, sondern sie leiden auch weiterhin an diesen Unliebsamkeiten. Die Aufklärung hat dieses Leiden thematisiert und philosophisch reflektiert, aber sie hat es nicht erfunden, sondern intellektuell zu bekämpfen versucht, indem sie Gründe postulierte, warum politische Täuschungsmanöver, Unterdrückungsstrategien, Grausamkeiten, Unfreiheiten und Unrecht bekämpft werden müssen. Ebenso wie Menschen im Alltag oder Journalisten, Juristen, Mediziner in ihren Professionen nicht aufgehört haben, unter Unwahrheiten zu leiden und bei ihrer Arbeit darauf angewiesen blieben, nach Wahrheiten zu suchen, ebenso wenig verschwand das Leiden an Unrecht und Grausamkeit und das Streben nach Recht, Friedfertigkeit und Freiheit, als die philosophischen Diskurse, die dieses Streben einst legitimiert haben, an Überzeugungskraft verloren. Die Leiden und Bedürfnisse der Menschen sind für Pragmatisten das eine. Sie sind, wenn man so will, harte, pragmatische Wirklichkeit. Philosophische Legitimationsdiskurse des Kampfes gegen dieses Leiden sind das andere. Doch die B-Movies der Postmoderne, in denen Autoren wie Baudrillard und Faurisson auftraten, verwechselten nicht nur ständig die Repräsentation mit dem Repräsentierten, sondern auch das, was philosophisch und historisch reflektiert wird, mit der Reflexion. Die Kulturwissenschaftler, die ihnen nachfolgten, meinten dann, weil es historische Bedingungen der Beschreibung von Leid und Erkenntnissen gäbe, dass Leid und Erkenntnis selbst historisch konstruiert seien. Alle Zeitskalen ignorierend, die in den entsprechenden wissenschaftlichen Wahrheitspraktiken über die Gegenstände der Erkenntnis implizit behauptet werden, dass es vor 300 Millionen Jahren Saurier gegeben hat, kam es zu einem Konstruktivismus, der so absurd idealistische Behauptungen aufstellte, wie die, dass der Nordpol von August Petermann erfunden und die Bakterien von Robert Koch konstruiert worden seien. Das sind Dissertationen, die an meiner Hochschule entstanden sind. Sie ist als kulturelle Bewegung aber keine rein reflexive philosophische Veranstaltung und erst recht keine historische Konstruktion gewesen, die Aufklärung. Sie war vielmehr ein Handlungs- und Entscheidungszusammenhang, der das politische System, das Rechtssystem, das Bildungssystem von Gesellschaften betraf und bis heute betrifft, die absolute Monarchie in Frage stellte, die Gewaltenteilung einführte, die Alphabetisierung der Bevölkerung vorantrieb. Lange vor dem auf die Postmoderne folgenden radikalen Konstruktivismus haben William James und John Dewey eingesehen, dass philosophische Wahrheits- und Erkenntnistheorien der tatsächlichen Vielfalt und sozialen Wirklichkeit der Phänomene der Wahrheitssuche und Wahrheitssicherung, des Erkenntnisstrebens und der Erkenntniserlangung nicht gerecht werden. Doch die pragmatistische Philosophie hat sich nie auf Zeitdiagnosen beschränkt, sondern sie ist immer eine teilnehmende Veranstaltung gewesen, wie die kritische Theorie. Der Pragmatismus wollte einen Beitrag zur Entwicklung der Kultur liefern, über die er nachdachte, an der er glaubte, etwas verstanden zu haben und sie nicht lediglich diagnostisch betrachten. Für Pragmatisten bezeichnet Wahrheit, wie wir gesehen haben, das erfolgreiche Ende eines Such- oder Untersuchungsprozesses, an dem Zweifel, Zusammenhanglosigkeiten, Mangel an Entsprechungen verschwinden. Die Praktiken dieser Such- und Untersuchungsprozesse sind selbst einem Wandel unterworfen. Es stünde der Philosophie gut an, die Struktur dieser Praktiken und die Tatsachen ihrer Wandlungen genau nachzuvollziehen, um zu verstehen, was Wahrheit in unterschiedlichen Lebensbereichen und Wissenschaften zu unterschiedlichen Zeiten eigentlich bedeutet. Ein solches historisch informiertes Reflexionswissen hat eine wichtige Funktion. Es macht denen, die bestimmte Erkenntnisstrategien verfolgen und bestimmte Wahrheiten suchen, selbst deutlich, was sie eigentlich tun. Doch die Philosophie kann mit Erkenntnis- und Wahrheitstheorien den Menschen nicht die Ziele ihrer Such- und Untersuchungsbemühungen vorgeben. Diese ergeben sich vielmehr aus den jeweiligen Praktiken und Lebenssituationen, in denen Menschen involviert sind, von selbst. Die Philosophie kann diese Lebenssituation nicht steuern, es sei denn, sie will sich wieder der Fantasie hingeben, sie könne Philosophenkönige produzieren. Die historische Fehldiagnose, dass es da, wo es kein absolutes Wissensfundament und kein unerschütterliches Wahrheitskriterium gibt, gleich überhaupt keine Wahrheiten mehr gäbe, eine Fehldiagnose, die seit Nietzsche durch die Köpfe geistert, hatte allerdings politische Konsequenzen. Menschen wollten noch nie von ihren Regierungen belogen werden, wurden es aber vermutlich immer und werden es wohl auch in Zukunft. Die Lehre, dass die Menschen belogen werden müssen, weil sie die Wahrheit nicht verstehen oder nicht ertragen können, ist eine alte, die den philosophischen Elitismus seit Platons Staat durchzieht. In diesem Buch spricht Platon, wie Sie wissen, von der edlen Täuschung, die Herrscher anwenden müssen, um im ganzen Staat günstige Effekte zu bewirken. Und auch der Aufklärer Spinoza glaubte, dass bei den meisten Menschen die Vernunft nicht ausreicht, um zwischen ihnen ein Band zu stiften, das sie friedlich miteinander zusammenleben lässt. Sie sind, so meinte er, auf die Bilder der Religion angewiesen, die die Obrigkeit zu verwalten und zu verbreiten habe und die ihre Einbildungskraft so anspricht, dass sie tatsächlich ihren Nächsten zu lieben versuchen und sich abmühen, ihm zu helfen. Je nach ihrer geistigen Fassungskraft werden sie dabei entweder durch die ein oder anderen Bilder angeleitet. Die Wahrheit, wie sie die Vernunft einsieht, der entsprechen diese Bilder freilich nicht und vor ihr ist zu warnen. Insofern ist die imaginative Täuschung durch die Religion auch für Spinoza eine Notwendigkeit, die sich aus der zu geringen rationalen Veranlagung der meisten Menschen im Staat ergibt. Die politischen Folgen der Fehldiagnose, dass es gar keine Wahrheiten gäbe, sind jedoch nicht einfach die Fortsetzung dieses philosophischen Elitismus. Ein Teil der Aufklärer glaubte ja vielmehr, dass durch Bildungsprogramme und Aufrufe zur Mündigkeit auch die Mehrheit der Menschen in der Lage sein könnte, einzusehen, welche Regierungsmaßnahmen die richtigen sind. Dewey gehörte zu ihnen. Die Absage an die Wirklichkeit der Wahrheit oder die Behauptung, alle Wahrheiten seien nur Konstrukte und die Rede von der Wirklichkeit überholt, hatte nichts mit philosophischem Elitismus zu tun. Denn auch im politischen Elitismus gibt es ja noch Einsichten in die Wahrheit, die die Täuschung der vielen durch die Mächtigen als eine letztlich wohlwollende Veranstaltung legitimiert. Für die Nietzsche nachfolgenden Philosophen ging es dagegen darum, wer die Macht hat, etwas als Wissen zu erklären in seinen Konstruktionen. Macht, nicht Wahrheit, garantiert für sie Wissen, weil es Wahrheit als solche ja vermeintlich nach der Absage der absoluten Gewissheit nicht gibt. Doch so wenig wir den festen Boden unter den Füßen verloren haben, seit wir wissen, dass die Kontinentalplatten auf Lava schwimmen, ebenso wenig ist das kulturelle Netz der Wahrheitspraktiken durch das Obsoletwerden des Kartesianismus und des Hegelianismus in der Philosophie gerissen. Wenn dieses Netz reißen sollte, dann durch den Einfluss der politischen Kräfte, die gegenwärtig an ihm zerren. Denn wenn es gar keine Wahrheiten mehr gibt, entfällt natürlich auch die politische Lüge, egal ob sie wohlmeinend gemeint ist oder von den Regierenden nur zum Zweck der Machterhaltung geäußert wird. Der Sachverhalt, dass Menschen von Machthabern getäuscht wurden, damit diese sich an der Macht halten können, kann, wenn er ans Licht kommt, nur da politisch gegen die Mächtigen gewandt werden, wo es den Unterschied zwischen Täuschung und Wahrheit gibt. Wenn dieser bestritten wird, dann können die so angeklagten Mächtigen sagen, ja, wisst ihr Naivlinge denn nicht, dass es gar keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Täuschung gibt, dass alles Konstruktion ist? Seid ihr von gestern und glaubt noch an die Aufklärung? Es ist doch so, seitdem die philosophische Theorie der Erkenntnis und der Wahrheit fortgeschritten ist, ihr habt eure Konstruktion und wir unsere. Und wenn wir euch eure Konstruktionen lassen, dann müsst ihr auch uns unsere lassen. Ihr seid doch tolerant. Ihr habt eure Fakten konstruiert und wir haben unsere alternativen Fakten konstruiert. Dieses Spiel kann man natürlich nur in einem sehr begrenzten politischen Rahmen in einem Staat spielen. Wer die Briefe des Finanzamtes, so wurde kürzlich bemerkt, damit beantwortet, dass er sich ein anderes Einkommen konstruiert und deshalb von alternativen Fakten zu seiner Steuerpflicht ausgeht und darauf hinweist, dass Zahlen doch überhaupt bloße Konstrukte seien und es keine handfesten Wahrheiten gäbe, dem kann man nur Glück wünschen. Die Wahrheitspraktiken der Finanzämter sind nämlich von den Fortschritten der Postmoderne so unberührt geblieben wie die der Staatsanwaltschaften. Aber die politischen Lügen, die den Machterhalt dienen können, seitdem das Vokabular des Konstruktivismus und des Dekonstruktivismus bei Personen wie Steve Bannon und Donald Trump angekommen ist, euphemistisch als Konstruktion bezeichnet, kaschiert und auf diese Weise gegen Kritik immunisiert werden. Natürlich haben konstruktivistische Philosophen so wenig Trump und Bannon hervorgebracht wie Nietzsche mit seinen Reden von der blonden Bestie, den Nationalsozialismus. Und auch wenn die Alt-Right-Bewegung in den USA gelegentlich dekonstruktivistischer und die Nazis sich des nietzscheanischen Vokabulars bedienen, Philosophen können politisch immer missbraucht werden. Doch sofern die amerikanische Demokratie gegenwärtig durch plutokratische und autokratische Tendenzen gefährdet ist und die Ideale der Aufklärung auch in anderen westlichen Demokratien auf dem Spiel stehen, haben die Philosophen dieser Tendenz nichts entgegenzusetzen, die die Aufklärung als kulturelle Bewegung schon theoretisch verabschiedet hatten, bevor sie wirklich politisch in die Bedrulle geriet, weil sie bestimmten Gedanken aufklärischer Philosophen nicht mehr folgen wollten. Diese Philosophie hat sich selbst, ihre Geschichte und ihre eigene Konstruktion wichtiger genommen als das, worüber sie nachgedacht hat. Das ist so, um bei unserer alten Metapher zu bleiben, als würde ein Jäger glauben, dass der Wald verloren ist, weil er nicht mehr in ihm jagen geht und deshalb es auch nicht für nötig halten, beim Löschen zu helfen, wenn die Bäume wirklich in Flammen stehen, sondern nur noch sagen, es war mit dem Wald ja eh vorbei, seit ich ihn nicht mehr betrete. Vielen Dank.